Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Datum Kosmos, dem Podcast-Angebot des Monatsmagazins Datum. Mein Name ist Sebastian Laud und ich bin Herausgeber von Datum und neben mir sitzt Elisa Lex Henkel-Donnersmarck, die Redaktionsleiterin von Datum. Hallo Lexi.
Hallo.
Und vis-à-vis von uns sitzt Martin Thür.
Hallo.
Martin Thür, Sie werden es gleich merken, ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Seine Stimme und sein Gesicht kennt man mittlerweile im ganzen Land. Und jetzt hat er einen neuen Schub an Popularität bekommen, weil er ist der Gastkurator der März-Ausgabe von Datum und das bringt dich in eine neue Sphäre. Martin, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, mit uns das Schwerpunktthema für die März-Ausgabe vom Datum zu gestalten.
Ich danke für die Einladung.
Das Thema ist Nerds, Nerd Pride, The Age of Nerds, wie auch immer man das nennt. Am Cover steht schlicht und ergreifend Nerds, ihre Rolle in der Krise. Bist du ein Nerd?
Ja, wobei man da ja immer, und das haben wir auch viel beim Heft getan, darüber diskutieren müsste, wer ist denn ein Nerd und was macht denn einen Nerd aus?
Was macht dich zum Nerd?
Mich macht sicherlich zum Nerd eine Eigenschaft des Nerds, die ziemlich universell ist, nämlich ich beschäftige mich wahnsinnig gern, sehr, sehr intensiv, sehr tief mit Themen und vor allem mit Zahlen. Und ich habe sehr viel Spaß dran, Excel-Listen zu führen und mich ganz tief und innig in Zahlen zu vertiefen. Das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist sicherlich auch eine ganz wesentliche Eigenschaft von Nerds, nämlich dieses ganz, ganz tiefe Reingraben in ein Thema, wurscht, ob das jetzt irgendein Fußballergebnisse von Fußballclubs sind oder jetzt die Corona-Krise, wo wir alle ein bisschen Nerds geworden sind. Das geht von bis.
Diesem Heft liegt ja etwas Besonderes bei, nämlich ein ganz besonderes Plakat, was du uns quasi vermacht hast. Ein Politikplakat, so ja. Quasi Starschnitt Martin Thür. Und zwar, da ist verzeichnet jede Wahlstimme, die seit 1945 abgegeben worden ist. Das ist ein Projekt, glaube ich, an dem du schon länger arbeitest.
Genau.
Wie, um Himmels Willen, bist du darauf gekommen, quasi eine postergroße Excel-Liste zu machen?
Na, es ist ein bisschen entstanden aus den Wahlsendungen, die ich noch beim Vorarbeitgeber bei ATV gemacht habe. Und da ist irgendwann mal die Frage entstanden, ist das denn jetzt das beste Ergebnis der ÖVP Burgenland oder das schlechteste Ergebnis der SPÖ in Vorarlberg? Und man sollte glauben, solche Informationen bekommt man in einer entwickelten Demokratie auf Knopfdruck. Stellt sich heraus, Österreich ist vielleicht doch nicht in manchen Bereichen so entwickelt, wie wir das manchmal glauben würden. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, alle Wahlergebnisse in Österreich auf einen Blick zu bekommen. Und ich habe dann eigentlich nur für mich begonnen, diese Wahlergebnisse zusammenzusammeln. Und dann, wie das halt so ist, kommt man ins Reden, in diesem Fall auf Twitter. Und ein Kollege, ich glaube, es war vom Standard, hat gesagt, du müsstest da ein Poster machen. Und das war natürlich nur ein Witz und irgendwie hat mich diese Idee dann nicht ganz losgelassen und gemeinsam mit dem Tom Meyerhofer, einem lieben Grafiker, Freund und Kollegen, haben wir das dann tatsächlich einfach gemacht und das war ein völlig überraschender Erfolg. Also wir haben dann mehrere tausend Stück von diesem Ding quer durch Österreich verschifft. Und dann ist nichts passiert. Dann liegt dieses Ding jetzt seit 4, 5 Jahren und regelmäßig schreiben mir Menschen, mach doch bitte ein Update, mach doch bitte was. Und wir haben es bis jetzt nie geschafft. Und deswegen freut es mich jetzt ganz besonders, dass wir es schaffen, von diesem Jede-Stimme-Poster nochmal eine neue Auflage zu machen, eine aktualisierte Ausgabe, wo jetzt alle Wahlen bis 2020 drauf sind.
Ein totaler Added Value für die Datumleserinnen und Leser.
Unsere Uhrzeitkrebse.
Ja, genau. Und ein Added Value fürs Wohnzimmer, finde ich ja.
Fürs Wohnzimmer, also es sind auch alle Bundespräsidentschaftswahlen drauf. Genau. Man sieht sozusagen die Wahlbeteiligung seit 1945, alle Bundesländer, alle Nationalratswahlen natürlich.
Man sieht Aufstieg und Fall der Parteien, das finde ich so schön, wenn man sich dann durchsieht und vor allem auch bei den Kleinparteien dann schaut, okay, wer ist diese Partei eigentlich? Ich kenne jetzt Parteien, von denen ich vorher noch nie gehört habe, die Ergokraten zum Beispiel, waren in den 50er Jahren so eine Kleinpartei und wahnsinnig engagiert, sind bei sehr, sehr vielen Wahlen angetreten, haben aber eigentlich nie was geschafft.
Also ich glaube, die Frage, ob du ein Nerd bist oder nicht, haben wir jetzt ausreichend einmal abgesteckt. Ich glaube, das kann man sagen. Jetzt ist das ein Aspekt, den man nicht zwangsläufig mit Journalistinnen und Journalisten verbindet oder vielleicht verbinden sollte. Braucht es, weil etwas, was ja das sozusagen Nerds auszeichnet, ist dieses unbeirrbare in die Tiefe gehen, nicht links und nicht rechts schauen und sich wirklich sozusagen ausgiebigst mit einem Thema befassen. Die meisten Journalistinnen und Journalisten hupfen von einem Thema zum nächsten, das verlangt so der Job. Braucht Journalismus mehr Nerdtum?
Ich glaube, Journalismus braucht vor allem weniger Getriebenheit vom Tagesbetrieb. Jetzt ist es wahnsinnig schwierig. Ich bin ja auch hin und her gewechselt vom Tagesbetrieb zu einem Medium, das sehr zurückgelehnt war, jetzt wieder in den absoluten Tagesbetrieb.
Du meinst Addendum,
genau,
das Zurückgelehnte.
Und jetzt wieder beim ORF in der Zeit im Bild, die natürlich ein ganz anderes Tempo hat. Und das ist wahnsinnig schwierig, sich im Tagesbetrieb rauszunehmen und zu sagen, okay, wir müssen aber irgendwie auch diese Entwicklung beachten und wir müssen aber auch darauf blicken, einfach weil es oft wahnsinnig schwer ist, die Ressourcen dafür zu finden. Aber bei manchen Themen zahlt es sich wirklich aus, langfristig dran zu bleiben und sich langfristig Expertise aufzubauen, langfristig zu recherchieren, Dinge zu tun, auch wenn man erst weiß, das könnte erst in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr eine Geschichte werden. Und das, glaube ich, fehlt im österreichischen Journalismus. Es ist gar nicht so sehr das Nerdtum, aber es diese Getriebenheit, die vor allem im innenpolitischen Journalismus ist, ist schon auch ein Problem.
Ein Fazit aus dem Tischgespräch, was wir für das Heft aufgezeichnet haben, das man dort auch schön nachlesen kann, war, dass es Vernetzung braucht, also dass dieses Bild vom Alleinkämpfer irgendwie passé ist, absolut nicht mehr der Zeit entspricht. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern du hast dazu gefügt, dass das auch im Journalismus so ist, vor allem im investigativen Journalismus. Kannst du uns das bisschen erzählen, wie läuft das so ab, so Kooperationen und in einem Berufsstand, der ja doch sehr oft von so Einzelkämpfern dominiert wird oder die so aufwachsen quasi.
Und Eitelkeiten, ja, würde genau. Ich ja auch sagen, spielen eine ganz große Rolle.
Hatte ich jetzt nicht so.
Aber das ist auch ein bisschen der Grund. Wir haben es immer mehr mit Datenmengen zu tun, die ein Journalist, eine Journalistin allein unmöglich mehr schaffen kann. Nehmen wir die Wirecard-E-Mails, da geht es um Gigabyte an Daten, nehmen wir die Panama Papers, nehmen wir viele, viele andere Recherchen, die wir gemacht haben, unlängst erst zum Beispiel diese Novomatic-Marketing-Liste, die wir in der Zeit im Bild 2 gemeinsam mit dem Profil und dem Standard gemacht haben. Da geht es darum, diese Liste aufzuarbeiten, hunderte Anfragen rauszuschicken, irgendwie mit den Leuten zu sprechen. Was war das für ein Sponsoring, deren Reaktion draus zu holen und das irgendwie zu destillieren? Das schafft eine Redaktion schon mittlerweile kaum mehr. Also es geht nicht nur um Zusammenarbeit innerhalb der Redaktion, sondern mittlerweile auch um Zusammenarbeit mit anderen Redaktionen, mit anderen Journalistinnen und Journalisten, weil du diese Datenmengen alleine einfach als Journalist nicht mehr schaffst. Und du musst dich ohnehin schon wahnsinnig tief reingraben in Themen. Aber solche riesigen Datenmengen bestehen dann ja aus ganz vielen Untergruppen und unter Mini-Affären in der großen Affäre, wenn man so will. Und dann geht dann ein Team auf diesen Aspekt und das andere Team arbeitet diesen Aspekt auf. All das schaffst du als Einzelperson nicht mehr.
Wie läuft das in der Praxis? Kommt dann quasi eins dieser Medien, das die Leaks hat, das Material hat und sagt, hey, wir brauchen da Unterstützung, stimmen wir uns ab? Oder wird das schon gleich an eine Kooperationsgemeinschaft geleakt?
Unterschiedlich. Jedenfalls geht es halt wie alles in Österreich immer auch um Menschen, die miteinander zu tun haben. Jetzt kennen wir die Kolleginnen und Kollegen vom Profil und vom Standard, mit denen wir das machen, ja auch schon einige Zeit. Und vieles davon rennt einfach am kleinen Dienstweg. Und da sagt dann einer in der Signalgruppe, habt ihr das schon bemerkt? Und der andere sagt dann, ja, diesen Aspekt würde ich da aber auch noch dazu nehmen. Und diese Novomatic-Liste war so ein Beispiel. Die gibt es schon seit vielen Monaten. Die waren ja wahnsinnig mühsam auszuwerten und die waren ja wahnsinnig, das war wahnsinnig viel Arbeit. Und jetzt sind wir erst dazugekommen. Also gibt es ganz unterschiedliche Wege, aber am Ende ist es immer so, dass wir uns da abstimmen und sehr viel am investigativen Journalismus ist ja gar nicht, du kriegst ein Papier und schreibst dann die Geschichte darüber, sondern man bekommt eine Information, aber das ist dann nur der Anlass für die Recherche, die dann die ganz große Arbeit ist. Also es ist momentan ja auch eher so, dass wir uns sehr gut überlegen müssen, wo widmen wir uns denn in der Zeit, denn Affären gibt es ja wahrlich genug.
Trotzdem findest du auch Zeit, einen einsamen Kampf gegen das Amtsgeheimnis zu führen. Du hast erst unlängst auf deinem Blog über einen wichtigen Meilenstein sozusagen berichtet. Erzähl ein bisschen, wie das begonnen hat und wie du da jetzt die nächsten Entwicklungsschritte siehst.
Das ist auch so ein Beispiel für eine Geschichte, die nicht unmittelbar gleich am selben Tag in der Zeit im Bild 2 einen Bericht ergibt, wo wir aber der Meinung sind, dass es langfristig ganz wichtig ist. Worum geht's? Es geht um die Covid-19-Hilfen der Bundesregierung, die diese ja in unterschiedlichsten Formen vergibt, sei es die Kurzarbeit, sei es Kredite, sei es Haftungen, sei es Steuerstundungen, seit neuestem auch Umsatzersatz. Und wir wollten uns das einfach ansehen. Schon im Sommer letzten Jahres haben wir gesagt, okay, da wird wahnsinnig viel Geld verschoben. Völlig richtig, völlig zu Recht. Niemand bestreitet, dass es diese Hilfen braucht und dass diese Hilfen auch sehr, sehr wichtig sind. Aber dennoch ist es auch wichtig, so einen massiven Einsatz von Steuergeld sehr gut zu kontrollieren. Wohin geht das? Wer bekommt das? Welche Branchen werden da gefördert? Welche politischen Veränderungen begünstigen wir damit, wenn wir gewisse Branchen stärker fördern als andere? Und die Regierung sagt, die Daten bekommt ihr nicht. Das ist geheim. Wer dieses Geld erhält, sagen wir nicht. Es gibt nur einen Bericht an das Parlament, der ist aber sehr, sehr kurz und ehrlicherweise sehr oberflächlich. Da gibt es zum Thema Haftungen zwei Seiten und man erfährt nicht mal richtig, welche Branchen da wie gefördert werden. Also habe ich eine Anfrage an die beiden Ministerien, ans Finanzministerium und ans Arbeitsministerium gestellt und mir den erwartbaren negativen Bescheid geholt, nach dem Auskunftspflichtgesetz, wie das ja momentan noch heißt. Und den bekämpfen wir gerade vor Gericht. Und im ersten Fall haben wir schon Recht bekommen vor dem Bundesverwaltungsgericht, was uns natürlich sehr gefreut hat. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, das ist aber nur ein Zwischenschritt, denn das Arbeitsministerium kann jetzt in Revision gehen vor dem Verwaltungsgerichtshof, also so quasi in die zweite Instanz Berufung einlegen und diese aufgehobene Bescheidbeschwerde, es ist immer ein bisschen dreimal um die Ecke gedacht in der Juristerei, jetzt nochmal bekämpfen. Aber das heißt, dass wenn wir da Recht bekommen, könnte circa Mitte nächsten Jahres die Daten öffentlich werden, wer Covid-19-Hilfen erhält.
Die Skandale der letzten Wochen haben eine Diskussion auch über Informationsfreiheit ausgelöst. Da gibt es einen Gesetzesentwurf, aber auch die Überlegung seitens der ÖVP, das Zitieren aus Akten aus laufenden Ermittlungen strafbar zu machen. Wie siehst du denn das? Wie wichtig ist das für die journalistische Arbeit? Ist das Leaken auch ein Übel, das man irgendwie unter Kontrolle halten sollte?
Nee, man muss, glaube ich, da ein paar Dinge unterscheiden. Das eine ist quasi, soll es möglich sein, dass Journalistinnen und Journalisten Zugang zu Ermittlungsakten bekommen? Das halte ich für grundrechtlich nicht einmal verhinderbar, denn woher kommt denn ein Großteil dieser Akten? Es ist ja nicht so, als würde die WKStA mit dem LKW durch Wien fahren und diese Akten an irgendwelche Medien verteilen, sondern in aller Regel sind das Beschuldigte, die diese Akten weitergeben, oft auch mit einer Agenda, oft auch, man darf ja nicht vergessen, in diesen Korruptionsaffären sind ja Vertreter mehrerer Parteien verwickelt. Also wie soll ich sagen, da können es ja auch politische Motive geben, warum der eine das über den anderen liegt. Also all das ist ja gang und gäbe. Das wird man wahrscheinlich auch nicht verhindern können. Worum es ja ganz aktuell geht, ist, inwieweit dürfen Journalistinnen und Journalisten daraus zitieren? Und da gibt es dieses Beispiel aus Deutschland, wo du nicht direkt daraus zitieren darfst, wenn noch nicht ein Urteil dazu gefällt wird oder wenn es noch keinen Prozess dazu gibt.
Genau.
Also quasi die Vorstufe, dort, wo wir jetzt auch in vielen Affären sind. Ehrlicherweise glaube ich aber, dass gerade diese direkten Dinge extrem wichtig sind, diese direkten Zitate, dieses Tu es für mich, der berühmte Löger-Daumen-Emoji. Das war nicht mal ein Wort, das war nur ein Emoji. Was war meine Leistung vom Maischberger? Das sind oft wahnsinnig komplexe Zusammenhänge, wahnsinnig komplexe Dinge, die wir da irgendwie erklären müssen. Und diese direkten Zitate der Kommunikation erklären das oft wahnsinnig gut und sind sehr, sehr wichtig für das Verständnis dieser Affären. Und ich glaube schon, dass gerade wenn wir über Transparenz sprechen, das nicht unwichtig ist. Gleichwohl verstehe ich natürlich die ganze Debatte, dass sich viele Beschuldigte auch sagen, okay, da werde ich dann in der Öffentlichkeit gleich gebrandmarkt. Da bin ich schuldig, auch wenn nur ermittelt wird. Das verstehe ich, da haben Sie auch, finde ich, einen guten Punkt. Das ist, finde ich, halt auch eher eine medienethische Diskussion und eine Diskussion, der sich Medien auch sehr offen stellen müssen und wo sie sich auch, finde ich, manchmal auch Kritik gefallen lassen müssen. Aber ich bin da sehr skeptisch, ob da der juristische Weg, nämlich das einfach verbieten, der richtige ist. Wenn man mit deutschen Kolleginnen und Kollegen spricht, dann sagen die, passt auf, das ist alles andere als gut und einer Demokratie nicht wirklich würdig, was wir hier in Deutschland haben. Und die warnen sehr davor, das in Österreich einzuführen.
Ist es aber nicht auch ein Problem, dass, wie du geschildert hast, sehr oft die Leaks ein Instrument sind, letztlich der Litigation PR, und dass man da als Journalist oder als Journalistin einfach sehr leicht instrumentalisiert werden kann. Man selber bringt da gute Geschichte. Das ist gut, immer, auch im Haus gut. Aber ist man sich da sozusagen der Zusammenhänge, in denen man eine Rolle spielt, eine ganz bestimmte Rolle spielt, bewusst? Oder wie sollte man
aber das? Aber ist das eine Alternative? Wenn es eine Hausdurchsuchung beim Finanzminister gibt, dann hoffe ich auf eine freie Presse, die sehr stark und viel darüber berichtet. Wurscht von welcher Partei, wurscht in welchem Land. Ich halte Hausdurchsuchungen bei Finanzministern immer für eine ganz wichtige Geschichte und jedenfalls etwas, worüber die Bevölkerung aufgeklärt werden muss. Warum gibt es die? Warum ist die passiert? Wo man auch, finde ich, darüber diskutieren kann. Ist das das gelindere Mittel, beim Finanzminister reinzumarschieren? Halte ich das für richtig? Halte ich das für falsch? All das ist eine Diskussion, die sehr, sehr wichtig ist. Und er ist eine der öffentlichsten Personen, die wir in Österreich haben. Also natürlich ist das auf jeden Fall berichtenswert. Und es geht ja nicht um die Frage, dürfen wir darüber berichten oder nicht, sondern nur, dürfen wir daraus zitieren oder nicht. Und ich persönlich halte gerade das Zitieren, gerade das Sichtbarmachen der Quelle für wahnsinnig wichtig. Gerade das Beispiel Blümel zeigt ja auch, dass das Zitieren so wichtig ist, weil nur wenn ich die SMS kenne, kann ich mir selber eine Meinung bilden darüber, ob ich das für gerechtfertigt halte oder nicht. Sonst wüssten wir nur, es gibt eine Hausdurchsuchung und einen Korruptionsverdacht, was angesichts der SMS, finde ich, ja sogar noch sehr viel schwerer wiegt, als wenn ich die SMS kenne, wo es ja dann durchaus Zwischentöne gibt und wo ja durchaus auch einige sagen, ist das schon tatsächlich der Beweis für einen Zusammenhang zur Spende? Und dann kann ich sehr viel detaillierter diskutieren, wenn ich daraus auch zitieren darf. Wenn ich das nicht darf, muss ich sehr, sehr grob darüber sprechen und dann glaube ich, dass das sogar eher in die andere Richtung überschlagen würde und gerade Politikerinnen und Politiker sehr undifferenziert attackiert werden könnten. Also ich halte gerade Genauigkeit und Präzision und exaktes Darstellen davon, was im Ermittlungsakt steht und was nicht, für sehr, sehr wichtig.
Wärst du analog dazu auch dafür, dass der Urschuss sozusagen öffentlich übertragen wird? Weil jetzt sieht man das ja sehr, sehr stark gefiltert durch die Ticker und durch die Berichterstattung, sozusagen Leute, die mitschreiben, die Protokolle werden erst sehr viel später öffentlich. Wie stehst du dazu?
Auch so eine Diskussion, die wir seit sicher 20 Jahren Minimum haben, gibt, finde ich, gute Argumente auf beiden Seiten. Das eine ist natürlich eine vermehrte Transparenz. Das ist natürlich das Beispiel aus Amerika gibt, wo Congressional Hearings übertragen werden und wo ich auch sehr klar sehen kann, wie politische Verantwortungsträger sich harten Fragen stellen. Und der Untersuchungsausschuss hat nun einmal viele Akten und kann auf dieser Basis auch sehr, sehr gute Fragen stellen. Gleichzeitig, gerade auch das Beispiel USA zeigt, das verkommt dann halt schon sehr, sehr stark zu einer Bühne. Und das verändert einfach das Instrument des Untersuchungsausschusses. Ist es das jetzt schon? Ja, zu einem gewissen Maß. Würde es noch verstärkt werden durch eine Übertragung? Ja, auch ganz sicher. Denn dann produziert jeder nur noch irgendwelche Social Media Snippets, die in 30 Sekunden zeigen, wie hart der Oppositionsabgeordnete dem Minister befragt. Aber die Antwort ist dann schon wieder völlig irrelevant. Schwierige Sache. Ich bilde mir da jetzt nicht ein, dass ich da die perfekte Lösung hätte. Man wird sehen.
Der österreichische Journalismus ist mit einer Vielzahl von Themen konfrontiert im Moment und auch einige Medien mit Argwohn, weil ihnen sozusagen attestiert wird, dass sie zu regierungsfreundlich sind, Beißhemmungen haben. Dann wird dann immer werden die Regierungsinserate oder die Inserate der öffentlichen Stellen hinzugezogen, dass es quasi eigentlich hier eine systemische Medienkorruption gibt. Wie beurteilst du die Leistung des österreichischen Journalismus in der jetzigen Phase? Man kann nämlich auch das Gefühl haben oder die Wahrnehmung haben, so viel investigativen Journalismus wie derzeit gab es eigentlich nie. Wie erlebst du das?
Diese Debatte ist ja auch keine ganz neue. Mhm. Was es jedenfalls gibt und was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass es in allen Medien zurzeit einen ganz großen Generationenwechsel gibt. Es gibt gerade im österreichischen Journalismus, geht gerade eine Generation in Pension und es folgt eine junge, sehr hungrige Gruppe an Journalistinnen und Journalisten nach. Das ändert auch einige Dinge. Und wenn wir diese ganze Debatte mal rauslassen zum Thema Journalismusfinanzierung, dann glaube ich, dass es jedenfalls mal einen gewissen Professionalisierungsschub gegeben hat im österreichischen Journalismus. Und dass schon die Verhaberung, die ich sehr, sehr stark erlebt habe zu Beginn der 2000er Jahre bis rauf in die 2010er Jahre, ein Stück weit geringer geworden ist. Nicht verschwunden ist, es ist nach wie vor ein Problem in Österreich, das jeder jeden kennt, aber es ist ein Stück weit professioneller geworden. Hat der Journalismus in Österreich keine Probleme? Nein, bei weitem nicht. Natürlich gibt es all diese Dinge, die wir seit vielen Jahrzehnten in Österreich besprechen, nach wie vor. Natürlich gibt es Medien, die, ja, wo man das Gefühl haben muss, dass es eine ganz dicke Brücke zwischen der Finanzierung und der journalistischen Berichterstattung gibt. Gleichzeitig glaube ich, dass das Problem eigentlich sogar ein Stück weit geringer geworden ist, einfach auch, weil sich Prozesse transparenter gestalten, weil es vielstimmiger wird, einfach auch, weil es viel mehr Medien gibt und das ist etwas Gutes. Gleichzeitig besorgt mich eher, dass es eine stärkere Polarisierung an den Rändern der Medien gibt. Ne? Also wir haben eine sehr starke Fokussierung auf Parteimedien, wir haben auch viel mehr klar positionierte Medien, wie zum Beispiel Zack Zack, die einen stark oppositionellen Kurs fahren. Gleichzeitig gibt es Medien, die sich sehr stark in der Regierungsverteidigung positionieren und damit tue ich mir sehr schwer. Mhm. Da habe ich so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, dass die Polarisierung der Medien nicht die Antwort auf die vielen Probleme ist.
Stichwort Parteimedien, welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf die Glaubwürdigkeit von Journalisten?
Schwierig. Ich finde es vor allem eine sehr seltsame Entwicklung, dass wir eine Presseförderung haben, die nach Ansicht vieler sehr, sehr antiquiert ist, gleichzeitig die Parteienförderung wahnsinnig in die Höhe geschossen ist und wir jetzt mit dieser erhöhten Parteienförderung, mit der Parteien offenbar nicht einmal mehr wissen, was sie mit dem ganzen Geld machen, jetzt parteigesteuerte Medien finanzieren. Also ich halte das demokratiepolitisch tatsächlich für ein Problem und frage mich schon, warum so wahnsinnig viel Steuergeld in Parteimedien fließen muss. Und darüber würde ich gern mal, finde ich, auch eine Debatte führen, weil ich schon für sinnvoll halte, Medien zu fördern, auch Medien, die ein großes Spektrum an Meinungen vertreten. Ich glaube aber nicht, dass wir die Medien damit retten, dass wir Parteien finanzieren, die dann Medien schaffen. Das halte ich nicht für den Weisheit letzten Schluss. Und da finde ich, bin ich dann doch eher das Team ordentliche Medienförderung, eine Medienförderung, die auch auf die neuen Gegebenheiten des Medienkonsums ordentlich abgestellt ist und nicht diese sehr seltsame Umgehungskonstruktion, dass jetzt alle Parteimedien wie wild machen und irgendwie Journalistinnen und Journalisten, die keinen Job mehr in normalen Medien finden, dann für Parteimedien arbeiten müssen. Das ja, besorgt mich eher.
Martin, du bist im Olymp des österreichischen Fernsehjournalismus bei der ZIP 2, hast die ZIP 2 am Sonntag sozusagen mit auf die Welt gebracht. Was sind denn deine persönlichen Pläne, Ziele?
Ich bin dort, wo ich hin will, und es ist fantastisch dort und ich weiß gar nicht, also ich habe sowieso nie wahnsinnig große Karrierepläne gehabt, ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt noch irgendwelche anderen Ziele habe. Ich würde gerne das, was ich mache, jeden Tag so gut es geht, machen. Und das ist eh wahnsinnig viel Arbeit.
Und nebenbei das Amtsgeheimnis abschaffen.
Und nebenbei zum Beispiel auch dem österreichischen Journalismus beibringen, dass man auch vor Gericht um Daten kämpfen kann. Das gibt es ja bis jetzt nicht. Und dass wir schon jetzt ein Recht haben auf Information und dass man das auch juristisch erkämpfen kann und juristisch klären kann.
Sehr schön. Vielen Dank
Dankeschön.
Für das Gespräch. Danke noch einmal für deinen Hirnschmalz, dass du uns für das Datum zur Verfügung gestellt hast. Meine Damen und Herren, wenn Sie neugierig geworden sind, Sie können die Märzausgabe des Datums im gut sortierten Fachhandel erwerben. Noch einfacher ist, Sie gehen auf www.datum.at/abo und organisieren sich ein vollbezahltes 2-Jahres-Abo oder aber auch ein gratis Test-Abo mit 3 Ausgaben. Es würde uns freuen, wenn Sie von uns lesen und würde mich freuen, wenn Sie uns auch wieder zuhören beim nächsten Podcast. Lexi, danke sehr. Martin, vielen Dank. Ein großes Dankeschön, an Peter Kollreiter von Hörwinkel, unser Tontechniker und Podcast Gestalter, Profi, Retter und Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.